kürzlich, wo ich wieder mal so ein bisschen provoziert habe auf einem der Netze, haben wir dann auch eine Diskussion darüber geführt. Ist interessant, wie weit Kinder denken können.
Hallo und herzlich willkommen bei Timos Talk. Als Podcast oder eben auch auf YouTube zum Sehen. Denn heute ist ein wirklich sehr attraktiver Gast bei mir, und zwar Thomas Hutter. Du kennst ihn vielleicht, er ist der Facebook-Papst, kann man schon fast sagen. Eine richtige Nummer und eine riesen Followerschaft. Und am besten stellt er sich gleich kurz selber vor. Hi Thomas, schön bist du hier.
Hallo Timo, schön, dass ich hier sein darf. Ja, Timo hat schon gesagt, Thomas Hutter ist mein Name und ja, Facebook-Papst, ja, ich habe es mit der Kirche nicht ganz so, aber ich bin recht gut und bekannt unterwegs auf Facebook für Facebook-Marketing, Instagram-Marketing und daher kommt dann irgendwo auch die Titulierung.
Eine Einstiegsfrage, die ich immer wieder stelle oder stellen möchte, ist, machen wir es auf Schweizerdeutsch, das Gespräch, oder machen wir Hochdeutsch?
Also da ich reichweitenmäßig in Deutschland fast bekannter bin als in der Schweiz und die deutschen Kollegen ja sprachlich nicht ganz so eloquent weiterentwickelt sind wie wir in der Schweiz, machen wir das auf Hochdeutsch, dass sie das auch verstehen.
Wie war das eigentlich das erste Mal, als du bei so einer All-Facebook-Marketing-Konferenz als Schweizer darauf gestanden bist? Und da sind ja sehr viele große Namen und dann kommt so der doch eher kleingewachsene Thomas Hutter und steht da drauf. Wie war das für dich?
Also zur Präzisierung, damals nicht nur körperlich klein, sondern auch eher breit als hoch. Und ja, war speziell, weil vor mir war ein guter Freund, Kurt Simon Harlinghausen, auf der Bühne. Kurt Simon ist gebürtiger Österreicher, entsprechend ein bisschen Slang auch in der Sprache mit drin. Dann hieß es auf Twitter, typisch, ein Österreicher spricht wieder langsam, nachher wird es sicherlich nicht besser, wenn ein Schweizer kommt. Ja, ich bin dann auf die Bühne, habe auf Schweizerdeutsch begonnen und dann gleich mal mit einem Diss begonnen. Ach, sorry, ich habe vergessen, dass wir hier in Deutschland sind, dass wir sprachlich nicht ganz so weit entwickelt sind und habe dann auf Hochdeutsch weitergemacht und stand dann nachher nur auf Twitter mit einem Diss-Speak starten, geschafft.
Wirst du viel gedisst?
Also das Schweizerdeutsche in der Sprache mit drin oder diesen Unterton, den man ja bei dir viel weniger hört als jetzt beispielsweise bei mir, das gibt immer mal wieder faule Sprüche, zum Beispiel Budget oder das Budget oder wenn ich das sage, ist das Budget. Und das gibt immer wieder mal faule Sprüche in Seminaren oder in Workshops deswegen. Aber ansonsten, glaube ich, haben wir ja Schweizer in Deutschland ein relativ gutes Standing und entsprechend ist das Dissen dann eher auf Sprache oder Geschwindigkeit bezogen.
Also nicht mehr der kleine, dicke Außenseiter?
Ja, am Dick habe ich was verändert vor 2 Jahren und entsprechend ist dann einfach der sprachliche Außenseiter.
Einfach nur der sprachliche, aber der fachliche schon gar nicht. Das warst du ja nie. Du warst ja immer auf Augenhöhe quasi mit den Guys, oder?
Ja, also ich denke, fachlich konnte ich von früh an in diesem Thema gut mithalten, habe mich ja sehr intensiv mit der Materie auseinandergesetzt und das war eigentlich nie ein Thema.
Und trotzdem, obwohl du immer aktiv warst, obwohl du dich immer mit diesem Thema sehr auseinandergesetzt hast, haben sie dir doch vor irgendwie, wann war das, 2, 3 Jahren haben sie dir dein Facebook-Konto gesperrt?
Nee, das Konto war nicht gesperrt, aber sie haben mir den Newsfeed weggenommen. Das heißt, wenn ich auf Facebook gegangen bin, hatte ich keinen Newsfeed mehr, beziehungsweise ich habe dann in der Regel nur meine eigenen Beiträge gesehen oder wenn jemand auf meine Beiträge reagiert hat, aber ich hatte niemanden sonst drin. Und das ging, ich glaube, insgesamt über 3,5 Wochen so, nachdem, dass ich bei Facebook da mehrmals interveniert hatte und sie auch einen Bounty Hunter bei sich intern darauf angesetzt haben, das Problem zu lösen, wurde es dann gefunden. Und es war insbesondere dann eine sehr spezielle Situation, da weltweit, glaube ich, insgesamt knapp 1000 Leute in einer ganz bestimmten Konstellation von Business Manager, Facebook-Nutzung in Zusammenhang mit bestimmten Geräten betroffen waren. Ich wurde auf Facebook sozusagen blind gemacht.
Ja eben, das war dann eigentlich arbeitstechnisch für dich ein Blindflug. Wie reagiert man darauf?
Naja, entgegen den AGBs von Facebook habe ich dann durchaus schon auch noch ein zweites Profil, das man für arbeitstechnische Dinge einsetzen könnte, um mal das eine oder andere zu überprüfen. Aber ja, Im Großen und Ganzen war es Blindflug und spannenderweise war es ja über alle Geräte, egal ob Tablet, Smartphone, Desktop, Notebook, es war überall einfach nichts mehr vorhanden.
Hattest du Entzugserscheinungen, also so Kaltschweiß, nachts um zwei aufwachen und solche Geschichten?
Nee, nicht wirklich. Ich war ja auch im Austausch mit der Kommunikationsabteilung von Facebook zu diesem Thema. Ich habe dann auch gespottet, wenn das noch lange dauert, schreibe ich dann ein Buch, mein Leben ohne Facebook, Erleichterung etc. Ich habe interessante Spiele auf Facebook organisiert, habe die Freunde beispielsweise dazu aufgerufen, schreibt einen Filmtitel rein und ersetzt ein Wort durch Feed. Und dann kam dann ganz lustige Konstellation. Ich habe jetzt auch noch ein T-Shirt, No Feed for Old Man, was daraus entstanden ist. Also war schon eine spezielle Situation.
Wird dir das ganze Facebook-Dings nicht manchmal auch einfach genug?
Nee, also ich behaupte jetzt mal, aufgrund meiner Bubble, die ich da habe, mit relativ aktiven Menschen drin und einem guten Mix, finde ich Facebook nach wie vor relativ spannend. Gewisse Problematiken, die insbesondere bei Unternehmen, die frisch gestartet sind, auftreten etc., die sind mittlerweile natürlich auch eher langweilig. Da bin ich auch froh, dass mein Team in der Zwischenzeit gewachsen ist, dass man so etwas wegdelegieren kann. Aber ansonsten finde ich Facebook nicht langweilig, ist glaube ich nach wie vor der Kanal, wo ich am meisten Zeit darauf verbringe. Letzter Zeit relativ stark auch auf TikTok unterwegs, wegen der Unterhaltungskomponente und weil ich den Kanal spannend finde. Aber so das meiste ist tatsächlich noch Facebook.
Hast du keine Angst vor China? Ist ja momentan so ein Riesenthema, auch TikTok und China, Überwachungsstaat, Schalilala und so weiter und so fort. Keine Gedanken diesbezüglich?
Ich war, was Datenschutzthemen anbelangt, schon immer relativ entspannt, beziehungsweise ob jetzt das Russland ist, ob das China ist oder ob das die USA ist, ich bin da eigentlich gegen so einen Datenrassismus. Also grundsätzlich jedes soziale Netzwerk hat irgendwo seine Schwachpunkte und ob bei TikTok alles das stimmt, was man im Hintergrund sagt mit China und Überwachung etc., sei dahingestellt. Ich behaupte jetzt mal, andere soziale Netzwerke haben da mittlerweile auch ein relativ starkes Lobbying. Von dem her ist halt auch immer so ein bisschen die Frage, inwieweit werden gewisse Themen vielleicht auch geschürt. Ich denke jetzt mal, dass TikTok eher schlecht gemacht wird, hängt auch mit anderen Themen zusammen. Huawei, 5G-Technologie aus China, alles böse etc. Vielleicht ist das ja auch ein bisschen ein vorgeschobenes Thema, um die doch bröckelnde US-Macht in diesem Thema ein bisschen auf die Seite zu schieben.
Also so eine Art und Weise der Kommunikation, die du auch sehr aktiv pflegst, ist die Provokation. Also du bist ja, und das kann man so sagen, wenn man dich verfolgt, gerade auch auf deinen privaten Profilen, bist du dann schon auch immer wieder A, ziemlich laut und B, mit einer doch ziemlich starken Keule unterwegs. Warum?
Ich glaube, weil Authentizität auf diesen Netzwerken relativ wichtig ist und es gibt so ein Sprichwort, jeden Tag, wo du länger lebst, wächst die Zahl deren, die dich am Arsch lecken können. Und das erlebe ich halt auch irgendwo in der Realität. Das heißt, wenn du nicht polarisierst auf diesen Kanälen, dann gehst du unter. Und ich bin vom Naturell her eher der, der auch das ausspricht, was er denkt, beziehungsweise vielleicht manchmal auch ein bisschen unverblümt ausspricht, was er denkt. Das kommt an vielen Orten gut an und an vielen Orten kommt das nicht so gut an. Aber ich kann mit 50%, die das gut finden, ganz gut leben. Und ich glaube, zur Profilierung gehört auch, dass man Ecken und Kanten hat. Beziehungsweise es gibt genügend Leute, die allglatt sind. Und in der Regel sind das nicht die Leute, wo ich mich sehr gut damit verstehe.
Bist du privat auch so unterwegs, wenn du mit Freunden unterwegs bist, immer wieder ganz schnell den Kessenspruch parat?
Kann vorkommen, ja. Also ich bin meistens nicht so zurückhaltend und wenn man irgendwo einen Fallenspruch anbringen kann, dann mache ich das schon mal ganz gerne.
Du hast zwei Töchter, hast du ihnen auch diese scharfe Schnauze mit auf den Weg gegeben?
Ich fürchte, bei der Größeren ist es mittlerweile so da, da kommen teilweise wirklich ganz trocken Sprüche aus dem Ärmel geschossen, wo du denkst, Scheiße, woher hat sie das? Ja, wahrscheinlich von mir. Nee, also ich glaube, das geht auch in die Richtung und die Größere spricht auch Dinge an, wo sie sagt, finde ich gut, finde ich schlecht und hat eine Meinung dazu und ich finde das auch ganz wichtig.
Ab welchem Alter dürfen Sie ein Profil haben auf Facebook, Instagram, TikTok und so weiter?
In dem Alter, wo es die Plattformen erlauben. Also jetzt bei Facebook wäre das dann mit 13. Was nicht heißt, dass sie auf diesen Kanälen nicht aktiv sind. Das heißt, die mit mir befreundet sind, die sehen auch meine Kinder ab und zu auf den sozialen Netzwerken. Ich habe da grundsätzlich kein Problem damit, meine Kinder zu zeigen. Habe mittlerweile aber auch herausgefunden, dass ich sie fragen muss, ist das okay so? Da kann es auch mal sein, dass eine Bildauswahl oder eine Vorselektion stattfindet. Meine kleinere und also beide Töchter finden TikTok hochinteressant, da haben wir auch schon ein paar Videos gemeinsam gemacht. Ich glaube, wichtig ist, dass man sie richtig an die Plattformen heranführt, erklärt, wo sind die Gefahren, wo sind die Möglichkeiten und ab und zu hat die Größere auch mal mein Handy in der Hand, ist mit mir auf TikTok oder auf Facebook oder auf Instagram unterwegs, schaut Dinge an, aber sie darf es nicht alleine nutzen. Also von dem her, ich bin da soweit liberal, dass sie diese Dinge nutzen dürfen, aber im Moment unter Überwachung, bis sie das Alter haben, wo sie das offiziell auch machen dürfen und vorher sehe ich nicht ein, warum sie das machen sollten.
Ich hatte für diesen Podcast neulich in Hamburg ein Gespräch mit Kati online und sie betreut auch sehr viel Mama-Blogger und so weiter und so fort. Und irgendwie sind wir, weil unsere Gespräche hier immer wieder meandrieren, sind wir darauf gekommen, was sie denn davon hält, die Bilder von den eigenen Kindern zu posten. Und so ist sie drauf gekommen auf so eben genau diese ganze Pädophilie-Geschichte, die aktuell gerade doch ziemlich hoch ist, wo man Bilder von irgendwelchen Kindern irgendwo im Darknet auch verhökert. Wie stehst du da zu dieser Debatte?
Vielleicht ein bisschen entspannter. Grundsätzlich bin ich der Meinung, die Kinder sollen die Freiheit haben zu entscheiden, geht ein Bild mit online oder nicht. Soweit sind wir. Ich habe mit meiner Frau schon früh ausgemacht, welche Arten von Bilder werden hochgeladen, welche Bilder sind No-Go. Wir versuchen unsere Kinder medienkritisch mitzuerziehen, dass sie eine gewisse Medienkompetenz mitentwickeln. Von dem her, denke ich, gehen die mit dieser Thematik grundsätzlich dann auch eher mal liberal um. Was die Pädophilie anbelangt, ich kann meine Kinder vor diesen Dingen so oder so nicht schützen. Ob die jetzt, gut, wird jetzt bei unseren Kindern auch nicht der Fall sein, halbnackt irgendwo auf einem Spielplatz herumrennen. Da achten wir ja auch darauf, wie sie sich geben und. Aber sie können auch da fotografiert werden und auch diese Bilder können in einem Darknet auftauchen. Ich glaube, davon ist man nicht generell gefeit und ich glaube auch, dass da, ich mache da nichts auf Facebook oder ich mache da nichts auf Instagram, diese Situation besonders verschärft oder entspannt. Ich glaube, wichtig ist, dass man den Kontext, wie man Kinder zeigt, ziemlich genau auswählt. Und dazu gehört alles, was irgendwie mit Anzüglichkeit zu tun hat. Dazu gehört aber auch keine peinlichen Dinge, wo sie bloßgestellt werden oder wo man später vielleicht auch sagen kann, deswegen wird es gemobbt oder wie auch immer. Das sollte man unterbieten, aber ich bin nicht per se gegen Bilder von Kindern im Netz.
Kannst du uns eine Idee davon geben, wie man Medienkompetenz beibringen kann?
Also ich glaube, wenn man relativ kritisch mit diesen Plattformen umgeht und auch erklärt, in welcher Situation, dass man unter Umständen was auslöst, kann man relativ viel Medienkompetenz vermitteln, auch aufzeigen, schau mal, wenn man das und das macht, kann das und das auslösen. Oder jetzt ein kleines Beispiel, Zusammenhang mit dem Hund. Wir haben einen jungen Hund, 3 Monate alt, da wird gespielt, gemacht. Nicht alles, was wir und der Hund als Spiel auffassen, kann beim Empfänger als Spiel gewertet werden. Also wenn du das und das machst, musst du einfach auch damit umgehen können, wenn jemand kommt und sagt, hey, das, was du da machst, ist Tierquälerei oder wie auch immer, weil viele Leute können den Kontext nicht einordnen oder kennen die Situation, das Tier nicht. Und das kann man auf ganz viele Situationen anwenden. Kürzlich, wo ich wieder mal so ein bisschen provoziert habe auf einem der Netze, haben wir dann auch eine Diskussion darüber geführt. Ist interessant, wie weit Kinder denken können.
Inwiefern?
Also auch, was mögliche Folgen sind. Aber Papa, wenn du jetzt das und das sagst, was denken dann die Leute, die das nicht gut finden und daraus Dialog entwickeln? Ich glaube, da kann man relativ viel drauf einwirken.
Eben genau diesen Dialog fördern, das ist wahrscheinlich genau das große Thema.
Ja, also grundsätzlich halt über Chancen und Gefahren aufklären und auch Zusammenhänge aufzeigen. Was bewirkt, wenn ich das und das mache? Was hat das zur Folge? Was kann das bedeuten? Wie sieht das aus, wenn das jemand mit dem Blickwinkel betrachtet oder aus einem anderen Blickwinkel und darüber Diskurs führen? Ich glaube, das schärft auch das Gefühl dafür, was ist gut, was ist vielleicht eher gefährlich und was sollte ich bleiben lassen?
Was macht für dich den Reiz von TikTok für deine Mädels aus?
Ich finde es extrem spannend. Die größere Tochter ist, wenn du sie kennst, ist sie alles andere als scheu. Aber wenn sie vor fremden Leuten ist, eher so ein bisschen zurückhaltend etc. Und seit wir begonnen haben, da mit TikTok-Videos irgendwelche Dummheiten umzusetzen oder auch mal ein Lied zu synchronisieren oder irgendeinen Tanz zu machen, hat sie vor vielen Dingen die Angst verloren.
Interessant.
Ich glaube, das ist schlussendlich wie bei vielen Dingen auch, wenn du das erste Mal vor einer Kamera sitzt, bist du vielleicht ein bisschen gehemmt und bist irgendwie auf die Kamera fixiert, was passiert da? Irgendwann, wenn du Übung hast, verlierst du das davor, weil es auch, wenn ich mich mal irgendwo um den Stuss rede, dann kann ich das wieder korrigieren und vielleicht noch in eine andere Richtung drehen. Und bei ihr habe ich so gemerkt, dieses ein bisschen Hemmungen verlieren, sich selbst gut finden auf dem Bild, erfahren, wie man wirkt, wenn man das eine oder das andere macht, vielleicht dann auch daraus entwickeln, oh, das könnte ich noch besser machen. Also bei ihr hilft das wahnsinnig, in die Richtung aus sich rauszukommen.
Also schon fast eigentlich eine didaktische und enthemmende Komponente und Wirkung jetzt auch.
Hab ich jetzt bei ihr das Gefühl es kommt ja dann auch der Reiz dazu, wie mache ich das? Und sehen Sie irgendwie, das Papa, wie funktioniert das? Schau mal, das könnten wir so und so machen und wenn man da stoppt und dann das so macht, dann sieht es so und so aus. Also ich finde, das hat durchwegs auch einen gewissen Lehrcharakter.
Ja, und du lernst auch ziemlich viel, scheint mir.
Ja, also ich habe auch ein paar Dinge nicht gewusst vorher, wo ich jetzt weiß, wie es geht. Und von dem her finde ich auch die Filme machen, ist teilweise sind Sachen ein bisschen entzaubert.
Wie viel von diesem Didaktik und auch deinen Kindern oder deinen Töchtern beibringen, machst du auch mit deinen Kundinnen und Kunden?
Ja, wahrscheinlich da auf einem anderen Niveau oder ich sage jetzt anderen Zielsetzungen dahinter. Und zu Hause passiert das Ganze spielerisch in einem lockeren Umfeld. Bei Kunden machst du das natürlich in Richtung Zielfokussierung. Was will der Kunde erreichen auf den Plattformen, wo man auch versucht, gewisse Dinge zu vermitteln. Und das geht bei einigen Kunden einfacher und bei anderen ist es ein bisschen schwieriger. Oder eine gewisse Beratungsresistenz oder Lernresistenz spürst du halt immer wieder.
Wo siehst du dort den größten Fehler oder noch das größte Potenzial?
Grundsätzlich mehr Offenheit gegenüber neuen Dingen, einfach mal etwas auszuprobieren. Also 0815 Pfad verlassen und mal vielleicht sich auch irgendwo mal nicht so beliebt zu machen. Viele versuchen sich immer so darzustellen, dass sie möglichst gut im Rampenlicht sind. Und der bequeme Weg oder der sichere Weg ist da halt häufig für sie der einfachste, aber mal um zwei Ecken herumdenken und mal etwas versuchen anders zu machen. Diese Offenheit, die würde ich mir mehr wünschen. Und da merke ich auch einen Unterschied zwischen unseren Kunden in Deutschland und in der Schweiz, wo der deutsche Kunde häufig halt offener ist, auch mal was zu wagen.
Hast du ein konkretes Beispiel?
Ich glaube, in der Schweiz geht es vielen Firmen im Moment immer noch sehr gut, dass man auf bewährte Muster setzen kann, ohne wahnsinnig viel Innovation reinzubringen. Und in Deutschland merkt man halt, dass der Markt wesentlich stärker umkämpft ist, dass da vielleicht auch mehr Unternehmen aus dem Ausland in den Markt hineindrängen. Das heißt, Ellbogen müssen häufiger ausgefahren werden und entsprechend ist man auch innovativer auf gerade den neuen Plattformen als hier in der Schweiz. Und da merkt man schon den Unterschied, dass in Deutschland die Bereitschaft, neue Wege zu gehen oder auch mal etwas zu wagen, größer ist.
Jetzt bist du schon x Jahre in diesem Business und auch auf diesen Plattformen. Wie machst du es, dass es dir nicht langweilig wird, weil es ist doch sehr repetitiv?
Die Thematik an sich ist repetitiv, die Inhalte, die verändern sich laufend. Wenn ich jetzt Facebook mache ich jetzt beruflich 11 Jahre, das ist eine lange Zeit. Wenn ich aber die Plattform so in der Retroperspektive betrachte in den 11 Jahren, da ist unheimlich viel Veränderung drin. Dinge, die plötzlich anders funktionieren, neue Funktionen von der Plattform, veränderte Nutzung der Plattform durch die Menschen, die plötzlich andere Schwerpunkte setzen, Bewegtbild, was dazugekommen ist, was zu Beginn eigentlich eher weniger ein Thema ist. Heute, ich glaube, eine von den wichtigsten Erfolgsfaktoren auf diesen Plattformen, dass Inhalte bewegt, animiert, gefilmt, Wort, Bild zusammenspielt. Also es ist sehr viel Dynamik drin.
Wir haben uns darüber unterhalten, dass es sehr spannend ist, dass jetzt LinkedIn im Prinzip sich ein bisschen verhält wie Facebook vor 3-4 Jahren. Warum ist das? B, worauf soll man denn schauen jetzt?
Es ist tatsächlich so, dass sich ganz viele Muster von Facebook vor 3, vielleicht sogar 5, 6 Jahren auf LinkedIn jetzt repetieren. Grundsätzlich sind das Funktionsweisen von Social Media, die plattformunabhängig sind. Aber ich glaube, auf LinkedIn ist der Unterschied, dass die Schicht von Personen, die jetzt auf LinkedIn aktiv werden oder in den letzten 2 Jahren begonnen haben, wahrscheinlich die Gruppe von Menschen ist, die sich vorher eher ein bisschen gegen Facebook und solche Plattformen verweigert haben, durch das aber auch gewisse Fehler damals nicht gelernt haben oder nicht selbst erlebt haben und jetzt gewisse Muster sich repetieren beziehungsweise gleiche Fehler wieder gemacht werden wie damals auf den Plattformen. Und ich glaube, das ist so eine Problematik Medienkompetenz, die man mit der Zeit halt auf diesen Plattformen auch aufbaut. Gewisse Leute lernen es auch nach 10 Jahren nicht, aber wo du einfach merkst, jetzt kommt die Generation von Verweigerern von Facebook, wird jetzt auf LinkedIn aktiv. LinkedIn von der Funktionsweise hat sehr viele Ähnlichkeiten, was man machen kann, die Art der Inhalte, Videos etc. Und wird in der Masse auch immer mehr und du lernst oder merkst, Leute lernen, dass sie interagieren müssen, dass sie Inhalte produzieren müssen. Das fällt nicht allen gleich gut, dann merken sie gleichzeitig, ja, Likes und Interaktion, Kommentare ist relativ wichtig. Dann merken sie auch relativ schnell, dass häufig seichte Inhalte oder halt lustige Inhalte oder die Inhalte, die vielleicht dann auch eher noch so ein bisschen privaten Touch drin haben, häufig mehr Interaktion erzielen als die geschäftlichen, trockenen Inhalte. Und entsprechend machen sie dann halt ähnliche Fehler, wie das die Leute auf Facebook auch gemacht haben.
Und so muss man sich halt immer wieder überlegen, wie kriegt man das trojanische Pferd hin?
Ja, beziehungsweise Grundmuster von Social Media haben sich ja nicht verändert und gewisse Charakteristiken der Leute, Verhaltensweisen, Reaktion auf Polarisierung, durch Empörung, durch Zustimmung, wenn man da vielleicht noch geschickt 1-2 Fehler reinbaut, wo du andere Gruppen noch triggern kannst damit, dieses gegenseitige Aufschaukeln, das findet auf dem Netz jetzt genau gleich statt, wie es auf Facebook auch immer funktioniert hat, aber eben, ich glaube, die digitale Kompetenz von vielen Menschen, die jetzt auf LinkedIn aktiv ist, ist noch nicht so groß, weil sie halt in diesen sozialen Netzwerken vielleicht auch eher ein bisschen Neulinge sind.
Was verstehst du unter Grundmuster?
Ja, im Grundmuster, beispielsweise, du hast gesagt, ich polarisiere gern. Polarisierung hat neben dem, dass es eben halt polarisiert, ja den Effekt, dass du unterschiedliche Nutzergruppen unterschiedlichen triggern kannst. Und diese Selbstaufschaukelung, dass du halt vielleicht durch etwas, was du sagst, eine Gruppe von Beipflichtern hast und eine Gruppe von Gegensprechern. Und die, die dir beipflichten, dann automatisch auch denen wieder gegenübertreten, die gegensprechen. Das hat ja eine automatische Dynamik mit drin, wo du selbst dann vielleicht gar nicht so extrem aktiv mitwirken musst. Und diese Muster, die haben vor 10 Jahren schon funktioniert.
Also dass man eigentlich die einen gegen die anderen ausspielt?
Unter Umständen, ja.
Und das und ein zweites, was du auch vorher gesagt hast, ist, dass implizit Menschen mit Rechtschreibschwäche im Vorteil sind.
Es ist grundsätzlich auf allen Plattformen, egal ob das Facebook ist, Twitter, LinkedIn, wenn du in gewisse Dinge Rechtschreibfehler einbaust oder vielleicht halt auch machst, weil du nicht so gut bist in der deutschen Sprache, lassen wir mal offen, ob der oder der Fall, du triggerst mit solchen Dingen immer wieder die Rechtschreibpolizei. Also du kannst das nicht mal richtig schreiben oder was willst du dazu sagen, wenn du schon nicht richtig schreiben kannst oder das schreibt man so, löst halt schon Interaktion aus und die hast du sowieso immer auf dem Plan und die sind plattformübergreifend.
Ja, jetzt werden aber bei meinen Kursen beispielsweise ist eine der gängigsten Fragen, du, wenn mich jetzt jemand draußen angreift, wie gehe ich denn damit um? Ich sage dann, ey, wenn dich niemand angreifen würde, würde es auch niemand lesen. Also ist ein Angriff eigentlich was Gutes. Aber wie geht man damit um, wenn jemand sagt, hey, du kannst ja nicht mal schreiben? Was schreibt man dann zurück?
Ja, dass man vielleicht andere Stärken hat. Optimalerweise schreibt man das gleich wieder mit einem Rechtschreibfehler zurück. Also das kann man unter Umständen triggern. Ich meine, grundsätzlich frage ich ja immer, was will ich auf diesen Plattformen bezwecken? Und von der Sprachanwendung her, ich kann 0815 Kundendienst einheitsfrei machen und ja, vielen herzlichen Dank, dass Sie mich auf diesen Fehler hingewiesen haben. Oder ich gebe halt vielleicht so zurück, wie ich das sonst auch zurückgebe. Ist vielleicht eine Frage, wie ich mich positionieren will, aber ich glaube, das gehört dann eben auch mit Ecken und Kanten dazu. Und wenn mir jemand in den Vorgarten pisst, dann mag ich das nicht so besonders. Das heißt, wenn mich irgendjemand auf diesen Plattformen doof anmacht, kann es natürlich auch passieren, dass ich entsprechend gleich zurückgebe. Man spricht ja von Kommunikation auf Augenhöhe und ich finde diese Weichspülerei, die teilweise betrieben wird von Unternehmen, finde ich jetzt persönlich relativ ätzend. Das ist halt einfach einheitsfrei und ja, gibt wenig Profil. Und da gibt es ja sehr viele Unternehmen, die dadurch eigentlich auch sich selbst versuchen zu positionieren. Ich finde immer noch sehr, sehr spannend, ich glaube, das war auf Twitter, Dr. Oetker Pizza, hat einer geschrieben auf Twitter, eure Pizza schmeckt nach Hurensohn. Und die Antwort von Dr. Oetker war, hast du dir vielleicht beim Essen in den Finger gebissen?
Okay, stark.
Also neben dem Wortwitz und der Assoziation rundherum, ich meine, was will ich auf so etwas antworten? Eure Pizza schmeckt nach Hurensohn. Also ja, ist ja an sich schon ein relativ ein doofer Dialog oder Angriff etc. Finde ich gut gekontert. Da halt auch vielleicht mal nicht nur das, was ich unbedingt in einem freundlichen Brief schreiben würde, als Antwort zu geben, finde ich dann eben unter Kommunikation auf Augenhöhe das, was ich darunter verstehe.
Ja, und der Punkt ist ja auch, man bleibt ja dann auch dran. Also so, es passiert ja wahnsinnig schnell, dass man irgendwas überliest, weil es zu perfekt ist, weil das langweilt ja bis zu einem gewissen Grad, wenn alles einfach nur fertig bützelt ist, wirklich einfach jede Falte ist wie rausretuschiert. Da ertappe ich mich auch. Da ertappe ich mich, dass wenn irgendwo ein wirklich offensichtlicher Schreibfehler drin ist, dann muss ich zweimal hinschauen und schaue, habe ich das richtig gelesen? Oder eben, wenn du dann so in den Diskurs gehst oder wenn ich und andere in den Diskurs gehe, dann willst du ja auch dranbleiben. Dann schaust du nochmal rüber und sagst, was, Hurensohn, wirklich? Und ich schaue nochmal hin und dann brennt sich's nieder. Also das ist ja eigentlich das Ziel der Kommunikation.
Ja, und ich glaube auch grundsätzlich, es muss nicht alles nur immer 100% korrekt sein. Wir hatten kürzlich so einen Fall, ich hatte ein Posting, mich ärgern auf LinkedIn diese Social Selling Leute, die Social Selling irgendwie falsch verstehen. Das heißt, ich kriege eine Kontaktanfrage und kurz nach Annahme auch gleich einen Kaltakquise-Pitch, schlimmer als jeder Telefonverkäufer. Und habe da kürzlich auch mal etwas so in die Richtung dargestellt, extrem Reichweite damit generiert. Oder ich sehe eine Infografik auf LinkedIn, ohne irgendwelchen Kontext mit Aussagen darauf, die sind einfach grundfalsch, wenn ich keinen Kontext dazu habe, wo ich so etwas angeprangert habe. Poste das auf LinkedIn, auf Facebook, auf LinkedIn hast du irgendwie 200, die dir beipflichten, nichts Negatives. Auf Facebook hast du unzählige Leute, die Like klicken und dann einen bösen Kommentar so, anstelle andere anzuprangern, mach noch die Infografik, die richtig ist oder die besser ist. Ja gut, hat meine Aussage nicht kapiert. Es geht ja nicht grundsätzlich um die Infografik, die falsch ist, sondern die Infografik ist falsch, weil kein Kontext da ist. Jetzt schaust du dir, wer da kommentiert, und ich würde jetzt mal sagen, die Leute in unserer Bubble, wo ich eine hohe Meinung davon habe, die kenne ich, ist niemand, der irgendwie im Social CRM bei uns irgendwo aufgetaucht ist. Also musst du sagen, okay, ist jemand, der oberflächlich deine Mitteilung liest und noch das Gefühl hat, er muss dir eins ans Bein geben. Naja, da habe ich halt ein bisschen zurückgegeben. Der reagiert, steigt natürlich voll drauf an, findet das unter aller Sau, wie man Community Management betreibt, und dann spielt man ein Spiel damit. Die Antworten habe ich gegeben, irgendwo später dann so, ja, ob euer Chef das gut finden würde, glaube ich nicht. Dann habe ich dann darunter geschrieben, gerade mit dem Chef gesprochen, dem ist es auch egal. Also eigentlich dann noch weiter provoziert. Ja gut, das können einige Leute können sowas falsch finden oder schlecht finden. Auf der anderen Seite weißt du ganz genau, sowas wird auch wieder, ich sage jetzt mal, konträr diskutiert mit unterschiedlichen Meinungen. Ja, wenn das hilft, anderen einen Weg zu finden, wie man so etwas macht oder halt vielleicht dann auch ein schlechtes Beispiel hinhält, egal, aber hat das schlussendlich einen Einfluss darauf, wie gut das mein Geschäft läuft? Nee.
Eben, hat das einen Einfluss, wie gut mein Geschäft läuft? Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass unsere Podcast-Zuhörer oder jene, die auf YouTube zuschauen, sich sagen, Mann, das braucht John Eier. Erstens. Zweitens, da könnte man sich auch denken, wow, der bewegt sich aber auf dünnem Eis.
So. Gendermäßig gerade ein bisschen korrigieren, der hat Eier, dürfen wir heute nicht mehr
sagen. Warum? Frauen haben Eierstöcke, darf man sagen.
Muss man halt dann entsprechend beide Themen mit involvieren? Nee, ja, braucht Eier. Ja, heißt auch, dass man von dem, was man macht, selbst überzeugt sein muss, dass man das entsprechend beherrscht. Und ja, ich werde mit so einer Aktion an ganz vielen Orten anecken. Nur ganz ehrlich, ein Kunde, der mit sowas nicht zurecht käme, wäre wahrscheinlich nicht der geeignete Kunde für uns.
Schön, wenn man sich das leisten kann. Konntest du dir das schon immer so leisten, so eine bold Attitude? Wahrscheinlich nicht. Also, oder? So verliert man schon auch Kunden, beziehungsweise man wird sie los, nicht?
Ja, wobei, ich hatte ja die Chance, dass mein Unternehmen, als ich begonnen, aus mir allein bestand. Und die Arbeit nahm immer mehr zu. Und ich habe mir damals eigentlich schon erlaubt, mit Themen oder Kunden, die mir nicht passen, nicht zu arbeiten. Und da die Arbeit eigentlich immer mehr zunahm, als Ressourcen zur Verfügung stand, haben wir das durch die Jahre eigentlich so durchgezogen, dass ich immer die Chance hatte, auch zu sagen, nee, mit denen wollen wir nicht arbeiten. Oder hat keine Priorität. Und das ist bis heute so, dass ich grundsätzlich nicht für Geld alles mache. Und auch wenn ich merke mit einem Kunden, dass wir da nicht vorwärts kommen, dass das keinen Spaß macht. Spaß finde ich einen ganz, ganz wichtigen Faktor bei unserer Arbeit, dass das keinen Spaß macht, dass du keine Perspektive hast, wo du eine Entwicklung darin siehst, dann eigentlich lieber die Ressourcen für einen Kunden aufwerte bzw. aufwende, wo ich denke, der hat das Potenzial. Und ich glaube auch ganz ehrlich, im Team drin zu wissen, dass man nicht um jeden Preis mit jedem arbeiten muss, ist für die Wertvorstellung im Team ganz wichtig.
Ich habe mir erlaubt, finde ich eine wunderschöne Aussage, die du gesagt hast, ich habe mir von Anfang an erlaubt, nicht mit jedem Kunden arbeiten zu müssen. Das finde ich etwas, wenn man das mitnimmt aus diesem Podcast, ist schon mal sehr viel getan, dass man sich wirklich auch erlaubt, Nein zu sagen. Und dass es halt Spaß macht. Was macht dir Spaß, wenn du am Morgen aufstehst? Auf was freust du dich?
Auf mein Team, also unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Charakterzügen, die wir, ich glaube, gut ausgewählt haben, dass sie zueinander passen und sich ergänzen und trotzdem nicht gleich sind. Tolle Kunden, also ich kann sagen, wir haben im Moment wirklich keinen Kunden, wo es nicht Spaß macht, für den zu arbeiten, wo eine Wertschätzung da ist, gegenseitig, also A, wir für das, was wir erbringen, B, das, was er für uns bezahlt, mit Themen, wo du dich grundsätzlich damit identifizieren kannst, hat aber wieder damit zu tun, dass wir ja auch nicht alle Kunden annehmen müssen, wenn wir das nicht wollen, dass du dir halt auch Kunden dazu nimmst, wo du sagst, ich kann dahinter stehen, was die machen. Und ich glaube, das ist wichtig. Und das andere ist, wir sind jetzt seit 11 Jahren erfolgreich und es ist immer vorwärts gegangen. Und ich glaube, auch das ist eine Motivation, immer wieder weiterzumachen und zu schauen, dass es halt weiterhin Spaß macht.
Wie geht das mit dem Spaß von deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und aber auch von deinen Kunden mit der Location, wo ihr arbeitet? Ihr arbeitet hier in der Schweiz, doch ziemlich fett in der Pampa draußen. Also wer bei euch arbeiten will, der muss wirklich auch ein bisschen Arbeitsweg auf sich nehmen und jeder Kunde, der euch besuchen möchte, ebenso, weil das ist ja irgendwo zwischen Zürich und dem Bodensee, richtig?
Ja, wobei, also wir sind in Adorf. Adorf ist also ziemlich in der Hälfte zwischen St. Gallen, Zürich und Konstanz.
Mit 275 Einwohnern?
Nee, es sind schon knapp 10.000 da. Aber es ist direkt an der Bahnlinie Zürich-St. Gallen. Wir haben eine S12, glaube ich, oder so. Ich fahre selten ÖV. Die fährt direkt von Zürich ohne Umsteigen mit Halt, das heißt Tür, Zürich Hauptbahnhof zu uns ins Büro sind es 40 Minuten und das ist ungefähr aber auch die Länge, die einige Menschen in Zürich auf sich nehmen, um einmal quer durch die Stadt zu fahren.
Okay, man hat einfach das Gefühl, dass das am Arsch der Heide ist.
Oder? Ja, und es ist Thurgau und Provinz, das heißt Imbissmöglichkeiten sind vielleicht bei uns 4 oder 5, die sind dafür dann aber auch günstiger als in Zürich. Aber ja, man ist auf dem Land, aber Mobile Working ist bei uns schon länger ein Thema. Home Working war bereits vor Corona immer wieder unregelmäßig bei unterschiedlichen Mitarbeitern unterschiedlich ausgeprägt, aber die Möglichkeiten haben wir damals schon genutzt. Von dem her ist nicht jeder dazu verdammt, jeden Tag zu uns nach Adorf zu kommen. Und seit dem Lockdown haben wir Leute, die waren noch nie da. Also komplett Homeoffice, 100%. Wir halten an dem auch weiter fest und werden diese Maßnahmen generell oder Homeoffice-Möglichkeiten generell massiv lockern, weil wir festgestellt haben, das Team funktioniert, Infrastruktur funktioniert, Kommunikation funktioniert. Und ganz ehrlich, wenn man Arbeiten macht rund ums Internet, spielt meistens der Ort auch nicht so eine Rolle.
Ja, aber du bist ja schon ein Mensch mit extrem großem Herz und sehr ein Familienmensch. Wenn jetzt alles nur online wäre und kein Team mehr da, weil du freust dich ja auf dein Team, da würde dir schon was abgehen, oder?
Ja, ist auch das, was ich jetzt am meisten vermisst habe, den Austausch mit den Menschen, die Gespräche mal am Café, draußen bei der Zigarette oder wo auch immer. Das fehlt definitiv, wenn nur Homeoffice ist. Eine Umfrage bei unserem Team hat auch ergeben, dass ich, glaube ich, von 20, die an der Umfrage teilgenommen haben, nur 3 vorstellen könnten, dass das ein Dauerzustand ist. Also so ein bisschen Austausch braucht es auch. Wobei ich dazu sagen muss, ich war in den letzten 2 Jahren so viel in Deutschland und Österreich oder auch in der Schweiz in Seminaren und Workshops unterwegs, dass ich selten mehr als 2 Tage in der Woche im Büro war. Das heißt, auch da hat es mal Zeiten gegeben, wo du einzelne Mitarbeiter 2-3 Wochen nicht gesehen hast. Und bei der Teamstruktur, wie wir sie mittlerweile aufgebaut haben, ist es auch nicht nötig, dass man sich regelmäßig sieht. Wir nutzen aber bei uns Intranet relativ stark. Wir nutzen Workplace von Facebook, also das Facebook im Unternehmen, also abgekoppelt vom normalen Facebook, wo halt genau die Nutzung mit Live-Videos, mit Videos, mit Chats etc. Erlaubt und haben da auf eine recht rege Kommunikation gesetzt, wo man intern auch mit starker Transparenz arbeitet. Als Corona-Lockdown losging, haben wir sehr schnell kommuniziert, hey, wir sind safe, finanziell safe. Wenn jetzt der Umsatz komplett einbrechen würde, dass wir nichts mehr verrechnen können, können wir sicherlich 9 Monate lang alle Leute bezahlen, ohne dass wir in ein Problem kommen, wo man einfach auch eine gewisse Sicherheit mitgibt. Und ich glaube, meine Mitarbeiter wissen, dass wenn es irgendeine Sonderlösung braucht, findet man die, beziehungsweise ich behaupte jetzt mal, meine anderen Kadermitglieder oder Geschäftsleitungsmitglieder haben ein ähnliches Verständnis, wie Zusammenarbeit funktionieren sollte. Und von dem her halte ich nicht irgendwie an starren Regelungen fest. Und mir ist es wichtig, dass es im Team stimmt. Und im Zweifelsfall arbeite ich auch lieber mal 2-3 Stunden am Tag mehr, als dass ich jemanden im Team hätte, der irgendwie blockiert und dann übernehme ich einen Teil von dieser Arbeit. Also es muss stimmen und es muss untereinander stimmen. Und das haben wir zum Glück eigentlich auf einem sehr hohen Niveau zurzeit.
Sehr schön, gratuliere. Warum Workplace von Facebook und nicht Teams beispielsweise?
Also wir arbeiten mit Office 365 für andere Tätigkeiten. Damals war Teams nicht so weit, dass wir eine sinnvolle Intranet-Lösung...
Also damals war vor Corona noch?
Ja, wir haben Workplace, haben wir jetzt seit, glaube ich, 2,5 Jahren im Einsatz. Wir nutzen Teams beispielsweise für Videoconferencing, also das gehört auch zum Bestand.
Obwohl du meintest, Facebook liefert das ja auch.
Ja, die liefern das auch, aber Teams ist halt dann, sobald wir mit Externen zusammen irgendetwas machen, kommt das mit ins Spiel. Workplace würde das liefern, ich kann aber in Workplace natürlich auch alle anderen Social-Funktionalitäten haben mit verschiedenen Gruppen, mit Themen, wo reingespielt wird. Und ich glaube, ich würde auch heute mit dem Wissen, was Workplace kann, darauf setzen und Teams ergänzend nutzen. Wo ich nicht so Fan bin davon, obwohl das häufig propagiert wird, Slack beispielsweise, ist für mich ein doofes Chat-Tool. Also gehen auch Dinge schnell mal wieder irgendwo unter, wo ich halt auf einem Workplace eine wesentlich bessere Strukturierung und Administration habe. Nebst dem, dass wir Office 365 fix integriert haben, also wir können da Inhalte verlinken, die auf Office 365 liegen, ohne dass wir das auf Workplace hochladen müssen. Und das ergänzt sich extrem gut, hat sich bei uns sehr gut etabliert, beim Team ist akzeptiert und von der Funktionsweise her halt wie Facebook. Und da unsere Leute ja eigentlich alle auf Facebook ja auch eine gewisse Spezialisierung haben, liegt es an der Hand, dass sie diese Tools auch sehr gut einsetzen können.
Bei größeren Filmdrehs mit wechselnden Teams, die einfach nur über eine gewisse Zeit gehen, da nutzen wir Slack beispielsweise relativ rege, aber eben, wenn der Film abgegeben ist, dann wird das auch wieder gekillt. Also von daher, kurze Zeit, finde ich das schon sinnvoll.
Es ist beispielsweise in Workplace haben wir Chat und wir haben Gruppen. Und bei Gruppen bleiben Dinge halt gespeichert, archiviert, hast eine entsprechende History mit drin, sehr gut auffindbar. Und da unterscheiden wir halt auch, was ist 0815 Tageskommunikation, die aber morgen auch nicht mehr benötigt wird. Das geht dann entsprechend halt in den Chat rein. Sobald es aber Dinge sind, die auch später noch auffindbar sein müssen, dann geht es halt entsprechend in die Gruppen rein. Und ich glaube, wenn man da mal für sich so ein bisschen Dreh gefunden hat, funktioniert das gut. Was wir definitiv gekillt haben intern ist E-Mail. Also das haben wir eigentlich nur noch dann, wenn es an einen Kunden geht und ein anderer Kollege noch CC gesetzt werden muss. Aber ansonsten interne E-Mails gibt es bei uns nicht mehr.
Einer deiner Hauptkanäle, wenn du kommunizierst, ist der Blog. Warum?
Weil ich Antiquitätenhändler bin? Nein.
Es ist leicht antiquiert, heute einen Blog zu führen. Hat man manchmal das Gefühl?
Man könnte das meinen. Ich glaube, der Blog ist für uns nach wie vor einer der wichtigsten Kanäle, weil er halt in den Suchmaschinen relativ gut präsent ist, weil ich unterschiedliche Arten von Inhalten zusammenführen kann. Also jetzt beispielsweise, ich mache einen Beitrag zu Thema X, dann kann es sein, dass wir daraus einen Podcast generieren, dann wird der halt im Blog mit eingebunden zum Thema. Wenn ich ein Video habe, dann binde ich das via YouTube rein, dann Verschmelzung der Kanäle. Und im Endeffekt, was nützen mir Reichweitenkanäle, was halt LinkedIn, Facebook, Twitter und Co. sind, wenn ich die Leute nicht an einem Punkt wieder zusammenziehen kann.
Klassisch Funnel, hä?
Ja, und ich glaube, ein Blog ist dazu nach wie vor ein relativ gutes Instrument, erlaubt die Einbindung der unterschiedlichen Medieninhalte an einem Ort. Und ich glaube, die Suchmaschine können wir nach wie vor nicht wegdiskutieren. Die ist nach wie vor wichtig, dass du im Longtail auf verschiedenen Themen auch immer wieder gefunden wirst und Leute halt vielleicht über etwas, was bereits vor 2 Jahren ein Thema wird, auf einen Inhalt von dir stoßt und dann aber halt vielleicht auch mit neuen Inhalten wieder in Berührung kommt.
Also für alle, die zuhören und zuschauen, alle Links, alle Socials, auch zu eurem Podcast, wie eben auch zum Blog, den ihr selbstverständlich abonnieren könnt und so weiter und so fort, findet ihr natürlich in der Beschreibung, wird dort alles verlinkt. Thomas, mir hat es wahnsinnig Spaß gemacht. Ich habe auch einiges gelernt. Ich werde wahrscheinlich jetzt auch mal ein bisschen versuchen, noch ein bisschen progressiver an die ganze Geschichte heranzugehen. Was würdest du einem Guy wie mir, also du kennst mich doch schon relativ lange mit meinen Geschichten, die ich so mache und so weiter und so fort, was rätst du mir?
Also weitermachen, wie du das bis jetzt machst. Also gerade die ganzen Videogeschichten auf LinkedIn, YouTube, finde ich extrem cool. Vielleicht wäre es tatsächlich noch toll, an einem Ort alles zusammenzuziehen. Also vielleicht wäre ein Blog dann für dich durchwegs auch noch ein Thema. Aber grundsätzlich Videoinhalte, Podcast, das ist sicherlich die Thematik, wo man auch in Zukunft darauf setzen muss.
Da bin ich froh. Ja, dann machen wir einfach so weiter wie gehabt. Das letzte Wort, das hast du. Kann ein Wunsch sein, kann eine Anregung sein, kann eine Mitgift sein, wie du willst.
Ja, danke fürs Zuhören und bleib gesund.
Genau. Passt auf euch auf. Wenn ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, dann abonniert diesen Kanal. Ihr könnt auch Fragen stellen. Ich werde sie selbstverständlich weiterleiten. Bis dann. Bye bye. Und danke fürs Zuhören und Zuschauen.